Dilla was a rebel, you know what I'm saying?
Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Hallo beim Sportphysio Talk. Es freut mich, euch bei einer neuen Folge wieder begrüßen zu dürfen. Das heutige Thema beschäftigt sich mit Muskelkrämpfe im Sport. Jeder, der ja in der Betreuung mit Sportlerinnen arbeitet oder eben auch selber vielleicht auch Sport macht, kommt man immer wieder mit dem Thema von Muskelkrämpfen in Berührung. Die Rede ist von so Belastungsabhängigen. Ganz, ganz viele Meinungen gibt es da im Internet, aber auch so unter der allgemeinen Bevölkerung und unter den Sporttreibenden sind so die Klassiker immer so Mangel an Elektrolyten, besonders Magnesium, gleich vorweg, das ist meistens Niedergrund oder sehr, sehr selten, dazu später mehr. Dann gibt es noch Empfehlungen, ja, dass man zu wenig Flüssigkeit trinkt oder dass man zu wenig Salz im Essen hat oder wie auch immer. Das sind, wie gesagt, so grundlegende Mythen, die da immer so im Raum stehen. Dass das aber viel zu einfach wäre, diesen einen Grund, der zu Krämpfen beim Sport führt, den gibt es natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, es gibt da eine ganze Reihe an Faktoren, die das Auftreten von Muskelkrämpfen sozusagen begünstigen können. Und wie so oft ist das aber meistens sehr individuell und kann einfach nicht pauschalisiert gesagt werden, dass das und das der Grund dafür ist. Deshalb in der heutigen Folge möchte ich eben näher auf das Thema Muskelkrämpfe im Sport eingehen, wie diese entstehen, was die Gründe dafür sind, wie sie aber auch im Akutzustand behandelt werden können und im besten Fall auch vorgebeugt werden können. Ja, also Muskelkrämpfe, diese belastungsbedingten Muskelkrämpfe sind oftmal häufig und für Sportler und andere körperlich aktive Menschen in dem Moment einfach wahnsinnig mühsam, weil dann einfach oft gar nichts mehr geht. Wie eingangs erwähnt, so die Gründe von diesen belastungsabhängigen Muskelkrämpfen, die sind ein bisschen umstritten sozusagen. Aktuell deuten aber ganz viele Erkenntnisse darauf hin, dass es da eher um ein Zusammentreffen von intrinsischen und extrinsischen Faktoren sein kann, als jetzt nur eine einzelne Ursache zum Beispiel. Ja. Man kennt das ja, man verfolgt einen Marathonlauf oder ein Halbmarathon, was auch immer, oder andere Ausdauersportarten, da kommt das sehr, sehr oft vor, weil man dann natürlich sehr an seine Leistungsgrenze auch geht und dann greift sich jemand an die Oberschenkelrückseite und es geht einfach nichts mehr. Jeder Schritt, den man machen will, wer selber schon einmal davon betroffen war, weiß, da ist dann Ende Gelände sozusagen. Da braucht man entweder mal eine Pause, dann erreicht man dann meistens aber sein angestrebtes Ziel vielleicht nicht mehr und quält sich dann ins Ziel mit Krämpfen oder mit sehr, sehr viel Überwindung sozusagen. Ein Beispiel, was mir auch immer ganz schön im Kopf geblieben ist, ist von Rafael Nadal. Ich glaube, das war Australian Open. Ganz langes Match, glaube 5 Stunden oder so bei der Hitze und Hartplatz und so weiter und so fort. Und dann hat er seine Pressekonferenz gegeben und dann während der Pressekonferenz schießt ihn dann der Krampf ein. Also es muss nicht immer während der Belastung sein, es kann auch danach sein, wenn man einfach wahnsinnig an sein aktuelles Leistungspotenzial auch gehen kann. Sind schmerzhaft, ist einfach was passiert, es entstehen so unwillkürliche Kontraktionen im Muskel während einer Belastung sozusagen. Treten typischerweise jetzt in Muskeln auf, die sich über mehrere Gelenke strecken und die gerade bei dieser körperlichen Betätigung halt vermehrt beansprucht werden. Generell aber meistens betrifft es die untere Extremität, Quadrizeps, Hamstring, Wadenmuskulatur, das sind so die Klassiker, was einen Krampf betrifft. Normalerweise arbeiten die Muskelfasern eigentlich in so einem koordinierten und synchronisierten Muster zusammen, um jetzt Bewegungen zu ermöglichen. Bei einem Krampf ist das aber das Gleichgewicht dann komplett auseinandergebracht und es kommt eben zu so übermäßigen und anhaltenden Kontraktionen der Muskelfasern. das Prinzip, wenn man da kurz mal auch in die Materie reingeht, da geht es ganz viel um so Muskelfilamente. Man spricht davon Aktin und Myosin. Die einen haben das vielleicht schon mal gehört, die anderen nicht. Entscheidend sind die, die machen sozusagen diese Muskelkontraktion. Das heißt, in dem Muskel arbeiten eben diese Aktin- und Myosin-Filamente zusammen, um jetzt eine Bewegung zu ermöglichen. Das sind beides Proteine, die in den Muskelfasern eben vorhanden sind. Und wenn vom Nervensystem ein Signal an den Muskel sozusagen gesendet wird, dann löst dies eine Reihe von, ich sage jetzt mal, biochemischen Reaktionen aus, die eben dann zur Kontraktion des Muskelführens. Das beruht auf einem Prinzip, das ist dieses Kleidfilamentmechanismus. Das bedeutet eigentlich, dass diese Myosin, das hat so Myosinköpfe, die binden sich an dieses Aktinfilament und ziehen es dann in Richtung des Zentrums sozusagen der Muskelfaser. Und das führt eben dazu, dass sich diese Filamente, Aktin und Myosin, die überlappen sich dann, verkürzen sich. Und das führt in weiterer Folge dann zur Muskelkontraktion. Wenn diese dann abgeschlossen ist, lösen sich diese Myosinköpfe wieder von diesem Aktinfilament und kehren dann sozusagen in die Ausgangsposition wieder zurück. Und das ist eigentlich so das Zeichen, dass sich der Muskel dann eigentlich auch wieder entspannt. Ja. Wie gesagt, wird durch komplexe biochemische Signale gesteuert und das ermöglicht uns eben, unsere Muskeln zu bewegen und einfach körperliche Aktivität auszuführen. Ganz eine entscheidende Rolle bei diesem Mechanismus spielt dieses ATP, das Adenosintriphosphat, kurz eben ATP. Das ist die Energiequelle und die wird eben benötigt, um diese Myosinköpfe, Aktinfilamente zu binden und sie eben in Richtung Zentrum der Muskelfaser zu ziehen. Und wenn jetzt eben so diese Kontraktion abgeschlossen ist, dann muss dieses ATP wieder gebunden werden und die Myosinköpfe, um die Myosinköpfe von diesem Aktinfilament zu lösen, um eben in die Ausgangsposition zurückgehen. Dieser Prozess erfordert natürlich neue Energie, auch wieder aus diesem ATP. ATP ganz, ganz wichtig. Und deshalb ist dieses ATP so unerlässlich für dieses Kleidfilamentmechanismus, da es sozusagen die Energie bereitstellt, um eben Bewegung in den Myosinköpfen erforderlich zu machen. Ich weiß, das ist jetzt ganz viel, Fachjargon da gefallen, aber ich hoffe, ich habe das ganz kurz zusammenfassen können, wie das so im Muskel abläuft. Jetzt haue ich noch einen rein. Laktat, auch immer ein Thema, wenn es um so Muskelkrämpfe natürlich geht. Das heißt, Laktat kann eben auch einen Einfluss auf diese Verfügbarkeit von den ATP haben. Wie gesagt, ich sage es kann. Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, dass das Laktat sozusagen eigentlich auch verwendet wird, um neue Energie aufzubauen. Also dass es quasi verstoffwechselt wird. Deshalb all das spielt natürlich, und wenn wir jetzt da an Marathonläufer oder Ausdauersportler denken, kann ja auch am Rad sein, da spielt ja natürlich diese Laktatbildung eine riesengroße Sache und deshalb geht man davon aus, dass da wahrscheinlich auch ein Zusammenhang besteht bei übermäßigen Ausdauer- bzw. Sportleistungen. Das ist jetzt so kurz die Theorie, wie der Muskel funktioniert. Jetzt erklärt das aber natürlich noch nicht, warum es dann auch zu Krämpfen kommt. Dafür, für diese Gründe von Muskelkrämpfen, gibt es, ich sage jetzt einmal, so 2 bis 3 Theorien, die so ein bisschen sich in den letzten Jahren oder einfach generell seit sehr langem schon auch so ein wenig halten. Die älteste Theorie, die basiert so ein bisschen auf dieser Dehydrierung und eben dieses Elektrolytungleichgewicht. Da sind wir bei der Fraktion, du trinkst zu wenig und du hast einen Magnesiummangel. Die andere Seite ist, das ist so ein bisschen eine neuere Theorie, da geht es auf veränderte neuromuskuläre Kontrolle, also dass das Ganze einen neurologischen Ursprung hat. Sprich, all das, was ich vorhin gerade erwähnt habe, bezüglich dieser Muskelkontraktion, wenn da ein Signal vom Nervensystem kommt, dass da irgendwo etwas sozusagen gestört ist. Traditionelle andere Ansätze sind dann eben noch eben dieser Stoffwechselansammlung, dass das Wetter bedingt, also wenn es zu heiß ist, ein Grund sein kann. Von all diesen bekannten Theorien gibt es jetzt ist gerade jetzt, wenn man die Literatur hernimmt, so dieser neurologische Ursprung, diese veränderte neuromuskuläre Kontrolle am besten noch gestützt von der Literatur. Was bedeutet das? Diese Theorie geht jetzt davon aus, dass eine Muskelüberlastung und eine Muskelermüdung zu einem Ungleichgewicht zwischen so erregenden und hemmenden Impulsen führt. Also da reden wir jetzt von diesen Signalen, die an den Muskel geschickt werden bzw. vom Muskel zurückkommen. Auf dieser Nervensystemebene gibt es eine Sache, die da wirklich zum Merken auch ist, weil die machen sozusagen den Antrieb oder die erregende Form davon, die Muskelzelle sozusagen innervieren, das sind Alpha-Motoneurone, einfach nur mal merken, die sind dafür zuständig, dass die Ausführung von Bewegung möglich ist. Und jedes Signal, was eben vom Nervensystem kommt, muss über so ein Alpha-Motoneuron laufen. Da kann es jetzt eben passieren, dass da eine erhöhte Erregbarkeit eben auf der Wirbelsäulenebene da ist. Das führt eben zu so einem Anstieg von dieser Ausschüttung von den Alpha-Motoneuronen an die Muskelfaserzelle. Also müsst ihr euch einfach vorstellen, Stress kommt die ganze Zeit, neuer Input. Und das führt einfach zu so lokalisierten Muskelkrämpfen. Tritt, wie gesagt, eher am Ende auf bei Wettkämpfen oder körperlicher Arbeit, je nachdem, wenn der Muskel eben bereits sozusagen aufgrund einer Vorermüdung und einer Vorspannung so ein bisschen mehr schon in die, ja, nicht mehr so elastisch ist sozusagen, weil einfach da schon eine Spannung drinnen ist. Und dieses Ausmaß der Ermüdung kann eben diese Krämpfe hervorrufen, weil es einfach von oben, ganz banal gesagt, zu viel Input kommt. Ihr müsst euch so vorstellen, ihr sitzt auf einem Schreibtisch, habt einen Berge voller Akten zu erledigen und dann kommt die ganze Zeit ein Kollege oder eine Kollegin und legt euch noch mehr hin und irgendwann geht's bam und ihr verkrampft sozusagen. Ja. Also das bildlich in einer Metapher gesprochen passiert auf der Muskelebene, wenn wir auf diese neuromuskuläre Sache eingehen, diese Theorie. Die zweite Sache ist dann im Endeffekt diese Dehydrations-Elektrolyts-Ungleichgewichtstheorie. Da geht man davon aus, dass Wasser, Elektrolyte, wissen wir alle, sind lebenswichtige Elemente für die Aufrechterhaltung des menschlichen Körpers. Der besteht einfach zu wahnsinnig viel Prozent, 50, 70 aus Wasser. Und da gibt es eben unterschiedliche Aufteilungen von diesen Körperflüssigkeiten. Die einen sind intrazellulär, die anderen extrazellulär. Aber eben Wasser ist, wie gesagt, wichtig für die Aufrechterhaltung von dieser Zellfunktion, Zellintegrität. Und da spielen aber eben auch so Elektrolyte wie Natrium, Kalium, Chlorid eben eine ganz, ganz wichtige Rolle für diesen Flüssigkeitshaushalt des Körpers, da die Nervenleitung und die Muskelkontraktion jetzt, um zwei zu nennen, einmal da hervorzuheben, die werden dadurch auch beeinflusst und unterstützt sozusagen. Jetzt wissen wir aber auch, Flüssigkeit, Elektrolyte sind Hauptbestandteile des Schweißes. Also wenn man Sport macht, schwitzt man. Deshalb wird der Verlust während des Trainings ja in der Regel mehr. Das heißt, die Theorie dahinter, dass man diese Elektrolyte verliert, ist einfach, weil diese Elektrolyte auch ganz viel bei der Ausschüttung von eben diesen Stoffen zu tun haben, die einfach auch Nervenbahnen und so weiter beeinflussen. Und natürlich, wenn da weniger davon da ist, dann kann der Körper sozusagen diese ganzen Prozesse, diesen elektrischen Spannungen und so weiter nicht mehr so versorgen oder der Prozess ist gestört sozusagen, der Körper ist da ein bisschen verwirrt und dann kann es eben vorkommen, dass eben so Elektrolyte, wie jetzt zum Beispiel das Natrium, ja, eben nicht mehr so arbeiten kann, weil es nicht mehr so viel zur Verfügung hat und deshalb passiert es einfach, dass der Muskel dann krampft. Auch Magnesium ist eben an dieser Regulierung beteiligt, was so diese Ausschüttung und elektrische Spannungen im Körper betrifft und deshalb hat Magnesium auch den Ruf, dass es bei Muskelkrämpfen genommen werden sollen, um eben genau so etwas vorzubeugen. Aber wie gesagt, es ist nicht nur ein Elektrolyt, sondern im Endeffekt, es geht darum, dass summa summarum eine Unterversorgung in Bezug auf jetzt die Elektrolyte kann Krämpfe begünstigen. Das sagt sozusagen die Theorie aus und da geht es nicht nur um ein Elektrolyt, sondern das ist eine Kombination aus mehreren. Das heißt, Da geht es nicht nur um Magnesium, das wäre zu einfach, wenn man Magnesium nimmt und dann keine Krämpfe mehr nimmt. Da geht es generell um den Elektrolythaushalt im Gesamten. Die, ich sage jetzt mal, dritte Theorie, und das ist wahrscheinlich die, die am ehesten noch hinkommt, ist das eine multifaktorelle Theorie eigentlich. Das heißt, dass es mehrere Risikofaktoren miteinander interagieren, um sozusagen eine Kettenreaktion auszulösen. Neuromuskuläre Kontrolle ist verändert, Elektrolythaushalt, Schweißverlust, Flüssigkeit. Da besteht eben, also in Theorie eigentlich gesagt, dass, ja, ich sage jetzt mal, zahlreiche Faktoren einfach auf unterschiedlichen Weg zusammenwirken und eben diese Krämpfe hervorrufen. Und kann man jetzt auch noch weiterspinnen, Muskelverletzungen im Sport, die Folge, wenn jetzt zum Beispiel ein Sportler oder Sportlerin eine Muskelverletzung gehabt hat und der Bereich, wo die Verletzung vorgelegen ist, ist einfach noch nicht so weit. Die motorische Endplatte, da wo das Zusammenspiel zwischen Nerv und Muskel stattfindet, ist noch nicht so wieder, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, programmiert, dass die all diese Belastung auf den Muskel, der vom Nervensystem kommt, auch übertragen kann. Und das kann auch dazu führen, dass der Muskel dann einfach überlastet, weil er einfach noch zu schwach ist dort, wo der Riss war. Und das kann in weiterer Folge auch zu Krämpfen führen. Klassisches Beispiel oft, Semitendinosus-Entnahmestelle hinten, wenn man da einsteigt wieder und in der Reha vielleicht nicht so viel Wert auf die Hamstrings gelegt worden ist, vor allem auf die Integration dieser abgerissenen Sehne sozusagen des Semitendinosus, kann es dort dann passieren, dass der Muskel vielleicht nicht mehr die Signale bekommt. Er hat ja doch noch, am Nervensystem hängt er ja doch noch dran, auch wenn er vielleicht keinen Ansatz mehr hat. Aber dann kann es da passieren, dass in der Bereich der Hamstringsgruppe da auch vermehrt zu Krämpfen kommt. Ja, also nur auch an Muskelverletzungen denken. Das ist da auch ein ganz wichtiger Ansatz bei Krämpfen bzw. bei Return to Sport nach Muskelverletzungen, dass man wirklich das Gebiet, was verletzt war, auch trainieren sollte, damit das auch wieder belastbar ist für den Bereich. Und mit Gebiet meine ich einfach, dass man nicht einfach nur, wenn der einen Semitendinosus oder Semimembranosus hatte, dass man einfach nur Hamstrings trainiert, sondern dass man wirklich auch schaut, dass man auf den Muskel und auf den Muskelabschnitt vielleicht auch ganz besonders hinkommt. Weitere Ursachen für Krämpfe beim Sport: klassisch fehlende Trainingsroutine. Was meine ich damit? Wenn ich sage, so, ich laufe jetzt in 4 Wochen einen Marathon, weil ich gerade im Wirtshaus sitze und mit meinen Jungs eine Wette habe. Und dann wird es wahrscheinlich vorkommen, dass man während dem Marathon einen Krampf bekommt, weil der Körper das einfach nicht gewohnt ist. Generell ist ja auch, wenn man es ambitioniert angeht, am Marathontraining, man rennt ja nie einen Marathon im Training. Da gibt es auch Meinungen, die sagen, wäre vielleicht gut, zumindest einmal 40 Kilometer zu laufen, dass der Körper das kennt. Wir kennen alle, ab Kilometer 30, 35 kommt dann der Hammer, sieht man ja oft, und dann krampft es nur noch bei den Leuten. Das heißt, um den Körper da auch ein wenig zu schulen, glaube ich, ist es aus meiner Sicht auch vielleicht mal ganz wichtig, nicht zu nah natürlich am Marathon, in Richtung Marathon hin, aber vielleicht einmal 3 Monate davor, vielleicht auch einmal eine längere Distanz da auch zu gehen, wo man dem Körper das auch zeigt, dass er vielleicht einmal über 36, 38 Kilometer auch laufen soll. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung, muss man natürlich auch aufpassen von der Regeneration. Das ist natürlich dann ganz, ganz schwierig, das im Zuge einer Marathonvorbereitung auch zu implizieren sozusagen, dass man da so lange Einheiten macht, weil es natürlich eine lange Erholung dann noch braucht. Aber unterm Strich geht es so, wenn man etwas macht, was man vielleicht, wo man über das Ziel hinausschießt von seinem momentanen Leistungsniveau, dann kann das auch zu Krämpfen führen. Weiters natürlich die Hitze ist da natürlich auch ein Thema. Das heißt, im Sommer schwitzt man mehr. Das führt zu dieser Theorie, dass man halt ganz viele Elektrolyte, dann Mineralstoffe einfach auch verliert, können schlechter transportiert werden dadurch eben, also diese Mineralstoffe. Deshalb ist da definitiv wichtig, sich auch gut zu versorgen mit Flüssigkeiten, mit isotonischen Sportgetränken, die da ganz schnell auch ins Blut gehen. Mineralstoffmangel, definitiv auch ein Thema. Ganzen wie zum Beispiel jetzt Natrium, Calcium, nehme ich jetzt schon noch Magnesium mit dazu oder eben auch Eisen, sind da ganz wichtige Dinge, dass man da einfach auch schaut, ich betone das eh immer, Blutbild machen, schauen, dass die wichtigsten Mikronährstoffe auch abgedeckt sind. Überbelastung, auch da ist natürlich so, wenn ich zu viel mache, kann es einfach sein, dass die Muskelzelle sozusagen schon übersensibel reagiert auf meine ganzen Befehle, die vom Nervensystem kommen und ich da einfach ein viel, viel höheres Risiko habe, da auch einen Krampf dann zu bekommen, wenn das System eh schon überlastet ist. Metapher des Schreibtisches wieder da ein bisschen angemerkt. Durchblutungsstörungen, auch das kann Thema sein. Das heißt, wenn ich vielleicht in gewissen Bereichen Unterschenkelmuskulatur, denke ich da ganz so, wenn da so ja, Muskeln wie der Tibialis posterior oder vielleicht ziemlich einen ziemlichen Tonus drinnen hat und den nicht so behandelt wird, weil man vielleicht eher oberflächlich beim Gastrocnemius gearbeitet hat mit der Blackroll und da gar nicht so tief reinkommt, kann es einfach sein, dass der dann in der Tiefe sozusagen, wo Gefäße auch liegen, da möglicherweise die Gefäße etwas zusammendrückt aufgrund seiner Spannung und dass da dann einfach eine Durchblutungsstörung da ist. Einfach der Stoffwechsel funktioniert dann nicht mehr so, es kommen nicht mehr die Mikronährstoffe hin, Elektrolyte, die Muskulatur braucht sozusagen und das kann dann auch in weiterer Folge zu Krämpfen führen. Eine andere Theorie davon, von der Durchblutungsstörung, ist auch, wenn es zu kalt ist, weil sich dann die Gefäße natürlich zusammenziehen, denkt an so Läufen bei minus 10 Grad oder so, kann es natürlich auch dazu kommen. Also sowas auch immer bedenken und seinen Sportlern und Sportlerinnen auch mitgeben, dass man sich, wenn man bei kalten Temperaturen laufen geht, vielleicht nicht kurz läuft, weil das kann dann auch dazu führen, dass sich da vielleicht die Durchblutung ein wenig herabsetzt. Muskuläre Dysbalancen, klar, wissen wir alle, schwächere Muskeln sind immer in Gefahr, einer Überlastung zu kommen. Das kann dann auch dazu führen, dass es zu Krämpfen kommt sozusagen. Und das jetzt ganz wichtig, es gibt eine spezielle Form, der Muskelkrämpfe, die kommt meistens nur in einer Sportart vor und da speziell auch so eher bei den Männern sozusagen. Die Rede ist vom Fußball. Da spielen weder die bereits genannten Faktoren eine Rolle, sondern da gibt es das spezielle Phänomen, welches, ja, ich sag mal, meistens am Ende der Spielzeit bei Spielen meistens der führenden Mannschaft auftritt. Und da ist sehr, sehr häufig zu beobachten, dass die Spieler dann am Boden liegen und einen Krampf haben. Wie gesagt, eher am Ende der Spielzeit. Aber um da jetzt eine genauere Aussage treffen zu können, benötigt es noch weitere Studien. Schweregrade der Krämpfe sozusagen. Krampf 1 sozusagen ist eigentlich so ein krampfhafter Zustand oder so ein Vorkrampf. Da ist einfach so eine erhöhte neuromuskuläre Erregbarkeit da. Wir kennen das von dem Muskelzucken. Wenn der Muskel immer so ein bisschen zuckt, dann ist das so ein bisschen eine Vorstufe. Da weiß man dann, hey, da sollte ich was unternehmen. Mehr an die Regeneration denken und vielleicht zu dem dann kommen, was ich dann später eh auch noch bespreche. Leichter oder mittelschwerer Krampf, das ist eigentlich das, wovon ich die ganze Zeit rede, was man im Fernsehen sieht und kennt. Da ist einfach eine Muskelgruppe oder ein Muskel hat da einfach eine ganz, ganz spezielle hohe Aktivität im EMG. Und der dritte ist ein schwerwiegender Krampf. Da gehen wir eigentlich von einer systemischen Erkrankung aus, einer Nierenschädigung. Das ist jetzt vielleicht nicht das Thema, da gehen wir schon eher in die internistische Abteilung über sozusagen. So, jetzt haben wir so ein bisschen mal die Theorie abgedeckt, was so die Gründe sind, was für Schweregrade es gibt. Jetzt noch so zu den Anzeichen. Also klassisch meistens akuter Schmerz, eine Steifheit, eine sichtbare Ausbeulung oder Knoten im Muskel und es geht nichts mehr meistens. Der oder die Sportlerin liegt dann sozusagen am Boden, kommt oft sogar auch ohne Vorwarnung einfach so während dem Laufen, zack, schießt das ein, System macht einfach zu und dann, wie gesagt, geht einfach nichts mehr. Was kann man jetzt sozusagen machen? Also wie gesagt, das sind so die typischen Anzeichen dafür. Dauert in der Regel ja, einige Sekunden, oft sogar Minuten, je nachdem, wann jemand da ist. Meistens, wie gesagt, eben Quadrizeps, hintere Oberschenkelmuskulatur, die Wadenmuskulatur, also oft so Muskeln, die eben über zwei Gelenke hinausgehen. Von außen sieht man es und dann kann man eigentlich eh nur mehr reinlaufen sozusagen. Aber das sind so eigentlich die Anzeichen. Es ist jetzt nichts etwas, was sich dann über Wochen wie vielleicht bei einer Sehnenentzündung ankündigt, sondern da reden wir wirklich von einer Sache, die ist akut, das tritt sofort auf und da weiß man eh sofort, was Sache ist. Es ist jetzt keine Raketenwissenschaft sozusagen, um das zu diagnostizieren und zu erkennen am Platz oder je nachdem, wo man ist. In der Regel führt es zu, ich sage jetzt einmal, schon einer entweder wahnsinnigen Verminderung von der Aktivität. Also viele schleppen sich dann noch ins Ziel nach einer vielleicht längeren Pause, 15 Minuten, ja, wo man wirklich runterkommt. Aber viele müssen einfach auch beenden, weil dann einfach gar nichts mehr geht und der nach bei jeder Bewegung sofort wiederkommt. Akut behandeln, was kann man jetzt machen? Wir alle wissen, glaube ich, was zu tun ist oder was die meisten automatisch machen. Die schnellste, sicherste und effektivste Behandlung ist da im Endeffekt eine, ich sage jetzt mal, sanfte Dehnung, eine statische Dehnung. Einfach um den Muskel sozusagen, der einfach verkrampft ist, einfach diese kontraktilen Proteine, die da sind, Actin-Myosin sozusagen, physisch wieder zu trennen, damit das einfach wieder zu einer Entspannung der Muskulatur führt. Es wird auch diese Impulse, diese erregenden und hemmenden Impulse durch diese Alpha-Motoneurone werden auch wieder normalisiert, es wird wieder hergestellt und der Körper kann da auch wieder vermehrt arbeiten. Ist oft so, dass der dann wirklich schön nachlässt, der Krampf, dann geht man aus der Dehnung wieder raus, schießt gleich wieder ein. Das heißt, da geht es einfach darum, dieses Prozedere einfach ein paar Mal zu wiederholen, bis sich das dann wirklich löst. Das kann man, wenn möglich, selber machen. Man kann sich da aber eben auch von sein, oder du als Physio kannst da natürlich deinen Sportler dann einfach wieder behandeln, dass du einfach immer wieder in die Dehnung des betroffenen Muskels gehst. Das ist definitiv so die gängigste Variante bei der Akutbehandlung. Da geht es einfach um das Prinzip der Dehnung, dass ich einfach, ja, wie gesagt, diese kontraktilen Elemente physisch trenne wieder und es dazu zu einer einer Hemmung dieser Kontraktion dann kommt. Jetzt kommt was ganz, ganz Spannendes, weil sich das hat sich zum Beispiel in der Allgemeinheit noch nicht so durchgesetzt, obwohl es wirklich sehr, sehr gute Erkenntnisse dazu auch gibt. Es ist jetzt noch nicht die wahnsinnige Studienlage dazu, aber es gibt doch sehr, sehr gute Erfahrungen damit. Und das ist Essiggurkensaft. Und das ist jetzt vielleicht die Ernüchterung, weil wenn man sich das anschaut, wenn man da so ein Essiggurkenglas vor sich hat, was da alles so herumschwimmt drinnen, kommt man wahrscheinlich nicht auf die Idee, das Ganze zu trinken. Redet auch nicht, dass man das ganze Glas trinken muss. Aber wie gesagt, die Einnahme von Gurkensaft hat, oder Essiggurkensaft in dem Fall, warum, hat einen wahnsinnig hohen Natriumgehalt. Und dadurch kann man diese Natriumverluste, was ich eben auch oben schon einmal erwähnt habe, wieder sozusagen ausgleichen. Das heißt, man kann, wenn man jetzt Betreuer oder Physio eines Sportler, Sportlerin ist oder selber einen Marathon läuft, könnte man eventuell ein wenig Gurkensaft mitführen. Warum? Kleine Mengen davon können Krämpfe um ungefähr 40% schneller wieder lindern, als jetzt, wenn man nur Wasser trinken würde. Warum ist dem so das Ganze? Der Grund liegt ein bisschen daran, dass diese Essigsäure, die da drinnen ist, Rezeptoren triggert, die im Mund liegen, Mundrachenraum sozusagen, TRP-Rezeptoren nennt sich das, und die so Inhaltsstoffe wie Essig eben, Zimt, aber auch Ingwer, sehr stark anspricht auf solche, also auf solche Geschmäcker und die dadurch die Nervenfunktion sozusagen beeinträchtigen. Und wenn der Input stark genug ist, dann kann das einfach dazu führen, dass diese Krämpfe dadurch herabgesetzt werden. Da gab es ein nettes Beispiel dazu, wo sie eben im US-Football sozusagen haben sie ein Match bei großer Hitze gehabt. Und die davor eben so einen Pickle Juice, also einen Essiggurkensaft getrunken haben, bei denen traten keine Krämpfe auf, bei den anderen, die nur Wasser getrunken haben, hingegen schon. Also wie gesagt, da geht es einfach darum, das Ganze über den Mund aber aufzunehmen sozusagen, weil da eben diese Rezeptoren sitzen. Wichtig dabei, oder was ist jetzt so die Take-Home-Message vielleicht, man könnte sich eben so einen frischen Gurkensaft, also ich würde den immer wieder austauschen, wenn ich jetzt mit Sportler oder Sportlerin arbeite, einfach in so einem Pumpsystem haben, wo ich das dann auch zusätzlich in den Mund sprayen kann zum Beispiel. Schmeckt natürlich wahrscheinlich ekelhaft, aber wenn es hilft, das heißt, ich kann den Rachenraum damit ausspülen, ich kann den oder die Sportlerin natürlich das trinken lassen, wenn es möglich ist oder wenn die Zustände es zulassen, um sozusagen den Krampf auch schneller aufzulösen. Das wäre die Theorie des Essiggurkenwassers. Weiters natürlich ganz wichtig, Ruhe, schmerzlindernde Maßnahmen, das heißt, wir reden da wirklich von Kryotherapie, gerne mit Game Ready arbeiten, wenn es möglich ist. Ganz, ganz leichte Massagetechniken, vielleicht auch mit einer Elektrostimulation arbeiten, mit ganz leichten Mobilisationen von den Gelenken, wo der Muskel sozusagen drüber geht. Einfach um diesen Schmerzkrampfzyklus zu unterbrechen. Weitere Folge natürlich Rehydrierung, ganz wichtig auch. Das heißt, Getränketyp da. Im besten Fall isotonisch. Warum isotonisch? Isotonisch bedeutet ja, dass zwei Flüssigkeiten sozusagen dieselbe Konzentration an so gelösten Teilchen haben. In dem Fall im menschlichen Körper bedeutet das, dass isotonische Getränke sozusagen dieselbe Konzentration, jetzt eben in dem Fall an Elektrolyten, Mineralstoffe, wie das menschliche Blut auch haben. Und von Natur aus strebt jetzt, sage ich mal, so die Körperzellen immer nach so einem Konzentrationsausgleich an. Das heißt, den Austausch eben von Flüssigkeiten zwischen den Zellen, das ist eben das nennt man Osmose. Und der osmotische Druck, der ist eben gleich bei isotonischen Lösungen wie das Blut. Und deshalb findet der Flüssigkeitsaustausch viel leichter statt und geht dadurch viel schneller vonstatten. Und deshalb kann diese Dehydrierung oder der Verlust der Stoffe dadurch auch besser aufgefüllt werden. Und was bietet sich jetzt an dafür sozusagen, um das schnellstmöglich und bestmöglich wieder aufzufüllen? Meine Empfehlung, alkoholfreies Bier. Gerade die neue Generation schmeckt da wirklich sehr, sehr gut, ist sehr isotonisch, hat Kohlenhydrate, kann diesen Haushalt einfach wieder sehr gut auffüllen. Nicht umsonst gibt es bei vielen Marathonveranstaltungen am Ende dann dieses alkoholfreie Bier. Wie gesagt, die neue Generationen davon schmecken meiner Meinung nach sehr gut. Und auch ein cooler Side-Effekt, Polyphenol. Was ist das oder was sind das für Stoffe? Das sind starke Antioxidantien, die dazu beitragen können, sozusagen die Zellen vor schädlichen freien Radikalen zu schützen. Die sind grundsätzlich auch in einem normalen Bier drinnen, aber eben in einigen alkoholfreien Bieren sind diese Polyphenole eben vermehrt oder in einer höheren Konzentration drinnen. Warum erzähle ich euch das jetzt? Weil diese Polyphenole ideal sind, um Atemwegsinfekterkrankungen vorzubeugen. Das heißt jetzt nicht, dass man jeden Tag alkoholfreies Bier trinken soll, aber generell nach einem längeren Lauf, nach einer längeren Einheit kann man sich schon 2-3 Mal in der Woche vielleicht so ein alkoholfreies Bier auch gönnen. Die Betonung liegt auf alkoholfrei, um da einfach auch Atemwegsinfekte vorzubeugen. Und das ist ja gerade bei Ausdauer- und Ausdauersportlerinnen eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man da kein Husten etc. hat im Zuge seiner Vorbereitung. So viel zum Thema alkoholfreies Bier. Generell aber gilt eben, dass, um da noch einmal den Kreis zu schließen, dass das Getränk isotonisch sein sollte. Die Gründe habe ich eh genannt. Und nicht gleich in zu hohen Mengen zuführen. Das heißt, am besten hier die Option, portionsweise über die nächsten Stunden hinweg diese Dehydrierung sozusagen auszugleichen. Für den, die Hobbysportlerin, stellt sich die Frage jetzt zwar nicht, aber es gibt viele Sportarten, wo das Ganze vielleicht auch oft mal intravenös in der Kabine dann zugeführt wird, wie es bei Profisportlern auch sehr beliebt, weil die dann das Gefühl haben, sie nehmen da gleich direkt was rein und es kommt wirklich in den Kreislauf sofort rein und man kann vielleicht auch nicht so viel trinken auf einen Ansitz. Wie gesagt, das muss man einfach beachten. Einfach intravenöse Zugänge sind auch nicht immer ungefährlich und man muss das Ganze auch bezüglich der Nader auch natürlich dann abchecken, ob das auch okay ist. Ernährung bei einem Krampf, ganz ein beliebtes Ding ist der Banane, hat hohen Kaliumgehalt, Glukosegehalt ist natürlich auch dabei, das heißt, man führt da einfach was zu, es schmeckt gut, jeder isst eine Banane gerne. Also da kann man definitiv auch das zuführen, obwohl jetzt Kalium vielleicht nicht allgemein auch als Elektrolyt gilt. Aber trotzdem hat es da gute Erfahrungen gegeben, dass eine Banane da auch ganz gut hilft bei der Akutversorgung. Wie gesagt, das waren jetzt die Akutversorgungen. Nochmal zusammenfassend, statisches, sanftes Dehnen. Ein Essig-Gurkensaft in den Mund sprühen oder trinken, dann eben ganz schmerzlindernde und ruhige Maßnahmen, nicht da eine tiefe Knetung der Muskulatur vornehmen, ausreichend trinken, isotonisch in dem Fall und vielleicht eine Kleinigkeit essen in Form einer Banane. Was kann ich jetzt machen, damit mir die nicht mehr passieren, die Krämpfe, also quasi eine Prävention? Da geht es in erster Linie um einen multifaktoriellen Ansatz. Also auch da individueller Plan für sich rauszufinden, okay, wo könnte ich noch was zulegen, Blutbild machen, ja, vielleicht mein Trinkmanagement verbessern und so weiter und so fort. Das sind da, glaube ich, ganz wichtige Dinge, die man da machen kann. Generell, wie gesagt, eben schauen, dass eben dieser Elektrolythaushalt passt, dass ich das regelmäßig auch trinke. Gerne auch irgendwelche Mikronährstoffpräparate nehme. Gibt es eh für Sportler und Sportlerinnen besondere Zusammensetzungen von Kapseln, die man nehmen kann. Das ist einfach so eine Sache, die man da einfach ganz gut vorbeugen kann. Das heißt einfach, Flüssigkeitszufuhr sollte passen und die Mikronährstoffversorgung ebenso. Dann, was auch noch so ein Thema ist, ist, machen viele Sportler und Sportlerinnen sozusagen ihre Schweißausschüttung messen. Da gibt es auch Auflistungen für viele Sportarten, wie viel Schweiß der oder diejenige im Zuge dieser Sportart verlieren kann. Ich denke da auch oft so an Eishockey mit der Montur, da schwitzt man ganz, ganz viel. Das heißt, da ist es ganz, ganz wichtig, diese ganzen verlorenen Schweißelektrolyte sozusagen auch aufzunehmen währenddessen. Und da kann man eben mittels einer Testung, gibt es da zu schauen, wie viel Schweiß man verliert. Ich weiß jetzt so, wie gesagt, vom Eishockey so roundabout 4-5 Liter. Das muss man auch mal aufnehmen. Das kann man natürlich nicht nur während des Spiels oder des Wettkampfs, je nachdem, was aufliegt, sondern das muss man einfach in seinen alltäglichen Alltag integrieren. Und dann beugt man da in der Regel auch Krämpfe ganz gut vor. Prophylaktisches Dehnen, definitiv auch eine Sache, die da dazugehört. Ob das jetzt rein statisch ist oder ob das so in dieser Form dieser Mobilisationsgymnastik ist, ja, was jedem gut tut sozusagen. Und da kann man einfach schauen, dass man einfach eine Routine für sich entwickelt. Gerne auch mit Halten, Entspannen, auch von der Gegenseite der Muskulatur. Also wie gesagt, einfach, dass man so, ich nenne es jetzt Mobility-Training, jetzt nicht nur Dehnen per se, sondern einfach Mobilitätstraining mit einer Blackroll arbeiten, aber eben auch diese Mobilisationsgymnastik, wo man eben an sein anatomisches Bewegungsende auch geht. Das ist da auch ganz, ganz gut, um diese Theorie, die wir da auch besprochen haben, zu unterstützen, damit es eben zu keinen Krämpfen kommt. Ernährung, klassischer Punkt, wenn ich eine richtig gute Ernährung habe, dann brauche ich wahrscheinlich auch keine Mikronährstoffe zuführen, um meinen Elektrolythaushalt sozusagen abzudecken. Das heißt hier, auf meine Ernährung achten als Sportler und Sportlerin, dann werde ich wahrscheinlich auch weniger Probleme mit Krämpfen haben. Und last but not least,
Krafttraining und neuromuskuläre Übungen. Also da einfach auf dem Sektor auch arbeiten, Ausdauer, Koordination, vielleicht auch Maximalkrafttraining da auf jeden Fall mitnehmen, weil es nicht für alle durchführbar, weil vielleicht daheim nicht so viel Gewicht ist. Aber eben auch Maximalkrafttraining kann dazu beiführen, dass man eben an seine Leistungsfähigkeit da auch drüber geht sozusagen. Das sind so Präventivmaßnahmen im Endeffekt, die man da ganz gut treffen kann, die man an seine Sportler, Sportlerin mitgeben kann, an seine Patienten oder ihr als Sportler oder Betroffene, dass ihr einfach schaut, dass ihr diese Punkte, die ich da zur Prävention jetzt gerade genannt habe, auch anwenden kann. Wir sind da, was ich noch vergessen habe bei der Prävention, da gibt es aber leider keine Beweise dafür, ist es auch regelmäßig eben diesen Essig-Gurkensaft zu trinken, quasi präventiv, sich immer wieder mal da ein, gerade vielleicht vor einem Wettkampf die Tage davor, dass man da sich immer wieder mal ein Stamperl, einen Shot Essiggurkenwasser gönnt. Wie gesagt, gibt es keine Beweise, aber viele Sportler in den sozialen Netzwerken berichten darüber, dass sie das machen und seitdem auch mit weniger Krämpfen zu tun haben. Also wer da einfach gerne Essiggurkenwasser in seine Routine einbauen kann, gerne nur zu. Ich glaube, es führt weniger Schaden zu. Man muss nur mit der Menge aufpassen, damit das der Magen-Darm-Trakt doch verträgt. Rückkehr nach so einem Sport, also in der Regel, ja, geht es im selben Wettkampf geht es oft nimmer. Viele, wie gesagt, quälen sich dann noch am Ende zurück. Aber im Endeffekt geht es dann darum, okay, die Tage danach eine gute Regeneration, alle Mangels wieder auffüllen, ja, und einfach eine Strategie zu erarbeiten, dass das in Zukunft dann nicht mehr vorkommt. Also da gibt es jetzt keine Return-to-Sport-Testung sozusagen, sondern da kann man eigentlich nach ein paar Tagen den Sport eh wieder aufnehmen. Aber wie gesagt, mit der Take-Home-Message, versuch präventiv zu arbeiten, um da sozusagen das in Zukunft zu vermeiden. Fazit zu den Muskelkrämpfen, wie gesagt, in der Bevölkerung, gerade jetzt eben auch unter Sportler, gibt es eben jetzt in Bezug auf diese Muskelkrämpfe schon, ich sage jetzt mal, diverses Halbwissen mit den ganzen Empfehlungen, die ich da eben gesagt habe. Es wird hinsichtlich der Prävention viel zu viel auf, also vermehrt auf so Empfehlungen, Substitution von Magnesium, ganz viel trinken und so weiter, was jetzt nicht falsch ist, aber es wäre zu ungenau, nur zu sagen, es ist nur Magnesium oder es ist, weil du nur 2 Liter pro Tag trinkst oder weniger. Da muss man aufpassen. Das heißt, viel wichtiger ist es eben, dass man diesen gesamten Ansatz wählt, dass man einfach auch sagt, ja, okay, Mobilisationsgymnastik in Form von Dehnungen, Krafttraining mit einbauen, natürlich, dass der Flüssigkeitshaushalt, dass da eine Trinkmenge da ist, die auch wirklich passt und nicht übertrieben wird, dass man sich nicht 100.000 Kapseln Magnesium reinhaut, die unterm Strich dann eh nur im Klo landen sozusagen und da sozusagen teurer Urin oder wird oder man vielleicht sogar Bauchkrämpfe dadurch bekommt und andere Zustände, die dich dann vielleicht aufs Klo bringen, anstatt auf die Laufbahn. Also wie gesagt, dann eben auch die Empfehlung mit dem Gurkenwasser und einfach für sich selbst oder mit seinem Sportler oder mit seiner Sportlerin einfach ein individuelles Programm ausarbeiten, wenn der oder die an regelmäßigen Muskelkrämpfen liegt. Wie gesagt, wenn das etwas ist, was trotz dieser Maßnahmen nicht möglich ist zu bekämpfen und es immer wieder kommt, da auch einmal systemisch denken. Vielleicht ist irgendwo im System ein Fehler oder eine Überprogrammierung oder ein Mangel, was auch immer da. Deshalb nicht immer nur an das Muskel- und Bewegungsapparat denken, sondern einfach auch an das System denken. Wo kann irgendwas noch sein? Auch nerval kann da zu irgendeiner Übersteuerung kommen und so weiter. Also wie gesagt, man kann es sehr gut in den Griff bekommen, so Muskelkrämpfe, wenn man weiß, woran es liegt und dass man einfach multifaktoriellen Ansatz hat, um das Ganze nachhaltig auch zu vermeiden. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können aus der heutigen Folge und wünsche euch viel Spaß beim Umsetzen, sowohl beim alkoholfreien Bier Lasst es euch schmecken, aber auch beim Essiggurkenwasser. Ich wünsche euch was. Macht es gut, euer Chris.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.